Ich wünsche euch allen einen schönen guten Morgen. Mich freut es wirklich heute auf den Dienst. Und ihr werdet heute ein bisschen Geduld brauchen. Wir werden doch einige Zeit heute haben, weil mein grundlegendes Thema behandeln wollt. Mir hat es gerade gefreut, diesen Vers, was der Axel uns vorgelesen hat, wo es dann Vers 3 heißt, an dem Tag, an da ich rief, hast du mir geantwortet. Du hast mir Mut verliehen, in meine Seele kam Kraft. Und vielleicht hat es der ein oder andere bei euch an einem Dienst schon gemerkt. Du stehst da und denkst, oh Herr, wie soll das werden? Und wie er dir die Ruhe und den Mut und die Kraft dazu gibt. Jetzt möchte ich aber auch nochmal zu Beginn mit uns beten. Vater im Himmel, wir möchten dir die Ehre geben bei allem, was wir tun und was wir sagen. Wir möchten dir von Herzen danken für dein Wort, weil es dein Wort ist und weil es uns auch über unser eigenes Herz aufklärt. Herr Jesus, so wollen wir beten, dass du uns das Wort aufschließt, so wie du es den Emmaus-Jüngern aufgeschlossen hast, dass du uns begegnest in deinem Wort und dass du uns begegnest mit deiner Liebe und Klarheit. Gib mir jetzt einfach auch die rechten Worte. Du weißt, es geht um Leben und Tod. Und so wollen wir bitten um deine Güte und auch um deinen Beistand jetzt. Ehre sei dir dafür. Amen. Ich habe am Anfang des Jahres begonnen mit eine Reihe zu predigen. Da geht es um die Liebe Gottes, um die Liebe, wie wir sie im 1. Korinther 13 auseinandergeklügelt finden. Und ich habe ziemlich geschwankt, ob ich in dem Thema weitermache oder ob ich es verschiebe und ein anderes Thema aufgreife. Letztendlich bleibe ich beim Thema, bloß auf eine andere Art und Weise. Ich möchte mit euch gemeinsam das Johannesevangelium aufschlagen. Wir haben heute viele Bibelstellen. Ihr könnt im Normalfall auch diese Predigt im Nachhinein nochmal anhören und euch vertiefen oder vielleicht auch mitschreiben. Wir werden nicht jede Bibelstelle aufschlagen können. Wir wollen aufschlagen das Johannesevangelium Kapitel 3, den Vers 16. Vielleicht denkst du dir jetzt im Herzen, so wie meine Kinder manchmal sagen, kenne ich schon. Aber lies ihn bewusst mit. Vielleicht kennst du das ein oder andere eben noch nicht. Da heißt es, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Der zentrale Vers in der Bibel, der Gottes Wirken, Gottes Handeln, Gottes Liebe uns gegenüber, den Menschen gegenüber zeigt. Hier lesen wir etwas von Verlorensein, hier lesen wir etwas von gerettet werden, hier lesen wir etwas von der Liebe Gottes zur Welt. Hier lesen wir etwas von einer unaussprechlichen Gabe, die Gott gegeben hat. Und hier lesen wir etwas von einer tiefen Sicherheit, die Gott gibt. Ich möchte mit euch ein Thema machen, das wir jetzt am Donnerstag im Grundkurs durchgemacht haben. Es sind so manche da, die im Grundkurs dabei waren. Für euch wird es nichts Neues sein. Ihr habt manches schon gehört. Vielleicht ist es ein Auffrischen oder vielleicht ist es ein, ah ja, so war das. Gell? Dieses Thema bedeutet, oder dieses Thema geht auf das hin, was wir hier lesen, 3 Vers 16, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Gott gab seinen Sohn. Und das Zentrale im christlichen Glauben ist das Kreuz. Vielleicht denkst du dir, ihr Christen immer mit eurem Jesus und mit dem Kreuz. Wie kann man bloß? Weiß ich nicht. Vielleicht denkst du das in deinem Herzen. Oder vielleicht denkst du dir, ach, das habe ich schon so oft gehört in der Gemeinde. Ach, lass mal gut sein. Aber ich möchte euch mitnehmen und euch bitten, das Wort aufzuschlagen und euch von Neuem vor Augen zu stellen, was es denn bedeutet, dieses Kreuz. Und was es mit dir zu tun hat. Und was es mit dir auch heute noch zu tun hat. Und was es Gott gekostet hat. Es gibt ein schönes Büchle. Das hat mir die Regine vorher noch gegeben. Ich habe im Grundkurs damit angefangen, wenn Gott wirklich wäre. Von Wolfgang Bühne, ein schönes Verteilbüchle, was auf so manche Fragen eingeht. Was wäre für Sie das größte Unglück? Was wäre für dich das größte Unglück, das dich treffen könnte? Krebs? Börsenkrach? Verlust der Arbeitsstelle? Den Rest des Lebens im Rollstuhl verbringen zu müssen? Oder vielleicht sogar den Abstieg von Bayern München? Welche Antwort hätten Sie spontan auf Lager, wenn ein Reporter vom ZDF Sie mit dieser Frage überfallen würde? Diese Frage wurde wirklich gestellt. Und zwar einem Mann, der heißt Harry Rowold, wenn ich das richtig ausspreche. Man sagt von ihm, dass er sprachbesessen war, ein genialer satirischer Literat und ein Wortakrobat. 2015 ist er verstorben. Und hier wird beschrieben von ihm, dass hier heißt, und dessen exzessive Solobühnenauftritte selten weniger als 4 und manchmal sogar 6 Stunden dauerten. Er sollte diese Frage beantworten, was ihm ein Reporter gestellt hat. Was wäre deine Antwort gewesen? Doch seine Antwort auf die Frage nach dem denkbar größten Unglück in seinem Leben war unerwartet kurz und verblüffend. Und vielleicht steckt diese Antwort auch in deinem Herzen drin. Seine Antwort war, wenn es Gott gäbe. Mehr hat er nicht gesagt, wenn es Gott gäbe. Wenn man ein bisschen die Biografie von seinem Leben liest, kann man zurückschließen, warum er diese Antwort gegeben hat. Und wir merken, wir Menschen, wir haben ein Problem. Sobald wir in die Gegenwart Gottes uns stellen und sobald wir mit dem, so wie wir sind, vor ihn treten. Und dieses Problem hatte ich auch. Es war bei mir so stark, dass ich als 13-Jähriger gesagt habe, Gott ist tot, damit ich ihm nicht begegnen muss. Damit ich nicht mit meinem Leben und seiner Heiligkeit konfrontiert werde. Und dieses Problem, was sich hier auftut, das nennt die Bibel ganz schlichtweg Sünde. Dein Problem. Die Sünde ist eine Zielverfehlung. Römer 3, Vers 23 drückt es so aus. Denn alle haben gesündigt. Hier haben wir wieder dieses alle. Vorher haben wir in Johannes 3, 16 jedem gelesen. Wir kommen wieder zurück drauf. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. So wie wir sein sollten, sind wir nicht mehr. Das, was das Ziel Gottes mit uns Menschen war, dieses Ziel wurde verfehlt durch das Wesen, was in uns steckt. Ich möchte ein bisschen länger darauf eingehen, weil es ist notwendig zu verstehen, wie tiefgreifend Sünde im Leben drinsteckt, um auch zu verstehen, wie herrlich dieser Johannes 3,16, dieser Vers ist, um auch zu verstehen, wie herrlich und weit ausreichend das Erlösungswerk Gottes ist. Damit eben du fröhlich werden kannst. Und damit du auch siehst, wie notwendig du Jesus Christus brauchst. Unser Herz ist von der Sünde durchdrungen. Im Römerbrief Kapitel 6, Vers 20 lesen wir: Denn als ihr Sklaven der Sünde wart, du bist gefangen in dem. Vielleicht kennst du das selber, das Gute, du möchtest Gutes tun und du schaffst es nicht, weil du vielleicht versklavt bist drin. Du möchtest von etwas frei werden und du schaffst es nicht, weil du überwunden bist. Und so wurden wir Menschen überwunden von der Sünde und sind in die Sünde rein versklavt, mit eisernen Ketten festgemacht. Vielleicht sagst du, naja, jetzt, man muss es doch nicht übertreiben. Vielleicht, jetzt gibt es aber Gas da draußen. Nee, tue ich nicht. Sondern ich möchte euch nur vor Augen stellen, was das Wort Gottes vor Augen malt, um zu erkennen, wie notwendig es war, dass Gott seinen Sohn gesandt hat. Wie notwendig es war. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendeine Sünde getan habe. Hä? Könnte man sagen. Oder man könnte sagen, ja, es geht nur darum, Dinge, die man halt sieht, oder? Die Dinge, die keiner sieht, was keiner weiß, macht keinen heiß. Könnte man auch sagen. Ihr kennt diese Aussagen. Aber was sagt das Wort Gottes darüber? Darauf kommt's an. Weil Gott ist es, der am Ende richtet. Und er richtet nicht oberflächlich, Jesus sagt mal, dass er nicht nach dem Augenschein richtet, sondern sein Gericht ist wahrhaftig. Da heißt es im Markus-Evangelium, Kapitel 7, Verse 20 bis 22. Ihr könnt es gerne mitlesen. Er sprach aber, was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor. Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Mal Zwischenfrage, wer von euch geht denn gerne in den Wald, um Pilze sammeln? Jawohl, Werner, jawohl, super, sehr schön. Geht's nie mit mir, weil das kann sein, dass ihr nur einmal Pilze esst. Und was wir sehen, wenn wir dann in den Wald gehen, das ist so ein Pilz, der steht da und den kann man mit dem Messer schön abschneiden. Aber das wirklich Große von dem Pilz ist gar nicht sichtbar. Das ist tief verwoben im Waldboden und es kann sein, dass hier der kleine Pilz steht und dass seine Wurzeln im Verborgenen außenrum sind. Das, was du siehst, ist die Frucht von diesem Pilz, den du abschneidest und dann irgendein leckeres Essen draus machst. Aber das Verwobene siehst du nicht. Und hier haben wir auch ich möchte einfach euch zeigen, was das Wort Gottes sagt. Es geht um das, was innen im Herzen ist. Das, was von innen rauskommt, das ist aber schon lange in uns verwoben gewesen. Da gibt es einen schönen Spruch, der heißt, wir sind nicht Sünder, weil wir sündigen, sondern wir sündigen, weil wir Sünder sind. Der Pilz kommt davor, weil das ganze Gewebe des Pilzes unten schon verborgen war. Und so hast du als Frucht Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit. Das sind diese Früchte, die da vorkommen, die eine normale Auswirkung sind von dem, was innen drin schon verwoben war. Neulich auf der Straße hat mich jemand angesprochen und hat gesagt, habe ich versucht, auf diesen Vers hinzuwenden, weil er gesagt hat, nein. Es geht nur um die Dinge, die man tut. Aber hier lesen wir, die bösen Gedanken kommen von innen heraus. Und Hebräer Kapitel 4, die Verse 12 bis 13 beschreiben, wie das Wort Gottes sich verhält, wo es dann heißt, es ist ein Richter der Gedanken und der Gesinnungen des Herzens. Es geht durch und durch in die Tiefe und fasst das Ganze bei der Wurzel an. Und nicht oben bei der Frucht. Die Frucht ist tragisch und der giftige Pilz ist übel und stirbt jemand dran. Mord. Aber es fasst das Ganze bei der Wurzel an. Jesus bringt in Matthäus Kapitel 5, versucht er den Jüngern und auch uns deutlich zu machen, wie tiefgreifend diese Sünde ist, indem er sagt, na, das lesen wir nach, Matthäus Kapitel 5, 28. Und Vers 27 schon, da heißt es, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Merkt ihr, wo das Ganze schon beginnt? Es beginnt unterm Waldboden. Und hier rein spricht Gott schon sein Gericht. Das ist diese Tragik. Das ist dieses, wo eine Fassade nicht mehr hilft. Und das ist dieses, wieso Jesus Christus so unglaublich wichtig war, dass er kommen ist und wieso er in deinem Leben die erste Rolle spielen muss. Zusammenfassend, Jeremia 13, Vers 23 bringt es sehr drastisch auf den Punkt. Wenn wir gemeinsam aufschlagen, da können wir es auch lesen, weil ich bin meistens der Langsamste. Jeremia 13, Vers 23. Und das ist auch eine Frage, eine Aussage, die Gott über dich trifft. Sicherlich geht es hier um das Volk Israel, aber es geht auch um unser Leben. 13, Vers 23. Kann wohl ein Mohr seine Haut verwandeln oder ein Leopard seine Flecken? Dann könnt ihr auch Gutes tun, die ihr gewohnt seid, Böses zu tun. Wenn ein Leopard sagen kann, ach, die Flecken mag ich nimmer. Und dass er abschüttelt, was er nicht kann. Genauso sind wir gefangen in dem, wo wir sind. Und doch kommen wir mit diesen Flecken nicht klar. Was sind die Auswirkungen davon? Die Auswirkung von Sünde ist eine Trennung von Gott. Jesaja 59, Vers 2 heißt es, sondern eure Missetaten trennen euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch. Was macht Gott nun? Was ist das einzig Zutreffende, was in dieser Situation auf uns eigentlich ausgerichtet war? Es ist das Gericht Gottes. Gott ist gerecht und heilig. Und er ist Liebe. Da kommen wir nochmal zurück. Aber er verlangt seine Gerechtigkeit. Sonst würde auch im Himmel keine Gerechtigkeit herrschen, wenn er nicht richten würde. Da heißt es im Hesekiel 22, Vers 14. Vielleicht sagst du, ich kann gut reden, ich werde mich schon rausreden. Hesekiel 22, Vers 14. Wird dein Herz es aushalten und werden deine Hände stark sein in den Tagen, da ich mit dir abrechnen werde? Ich, der Herr, habe es geredet und werde es tun. Wird dein Herz stark genug sein und deine Hände stark genug sein, wenn Gott am Ende deiner Tage mit dir abrechnet? Wir haben relativ viel Freiheit. Und ich hab's, weiß nicht, ob ich es in der Predigt mal erwähnt habe. Ich hab's auch nur von einem, ich fand das Beispiel so schön. Du kannst in einen Einkaufsladen reingehen mit einem Einkaufswagen und dann einkaufen. Und ach, da hinten gibt's nur dies und jenes. Und am Ende von deinem Einkauf steht die Kasse. Du wirst bezahlen. Und genauso ist es in unserem Leben. Wir nehmen uns viel Freiheit raus und vielleicht leben wir nach Gutdünken, wie es im Buch Richter steht, wo es heißt, an jeder Tat nach dem, was richtig war in seinen Augen, und bedenken gar nicht, dass es am Ende eine Kasse gibt. Und an der Kasse sitzt jemand. Klar, wenn wir am Einkaufen sind, dann ist er recht freundlich und sagt, schönen guten Tag. Ach ja, das macht dann so und so viel. Aber an der Kasse deines Lebens ist der lebendige Gott, dem du Rechenschaft geben musst. Und da heißt es dann im Buch Hiob, auf 1000 Fragen wirst du nicht eine Antwort geben können. Und das ist diese Dramatik. Was willst du sagen? Zweiter Thessalonicher, Kapitel 1, Vers 8 bis 9. Hier geht es um Jesus Christus, wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft an jenem Tag, wenn er kommen wird, um verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert in denen, die glauben. Denn unser Zeugnis hat bei euch Glauben gefunden. Also hier spricht Paulus ganz klar von dieser Kasse, von diesem von dieser Strafe, die da kommt, diese Abrechnung. Und dieses ewige Verderben, Und Jesus Christus selber spricht von der Hölle wieder und wieder. Warum tut er das? Möchte er uns ärgern? Möchte er uns einschüchtern? Angst machen? Es geht darum, dass du wach wirst. Es geht darum, dass du erkennst, dass dein Leben ein Ende hat. Und es geht darum, dass du erkennst, dass es zwei Wege gibt. Den Leben und den Tod. Das Leben und den Tod. Die Herrlichkeit und das Verderben. Wähle das Leben. Da kommen wir ganz zum Schluss nochmal drauf. Wähle das Leben. Aber wenn du nicht weißt, dass es da eine Grube gibt, wo du reinfallen kannst, dann wirst du weitergehen und vielleicht reinfallen und großen Schaden erleiden. Nichts Blöderes, als wenn jemand auf einem Gerüst in 8 Meter Höhe eine Folie über ein Loch im Gerüst legt. Das haben wir mal auf einer Baustelle gehabt. Und dann ging es runter bis in die Tiefgarage. Eine Folie drüber gelegt. Das ist blöd. Du läufst und denkst, ja, du musst was arbeiten und liegst unten. Gut, dass es nur jemand vorher gemerkt hat. Aber genau das ist das, wenn nicht jemand aufrichtig redet mit dir. Wenn Gott sagen tät, wir halten ihnen die Augen zu, dann wäre er nicht gerecht, sondern er zeigt dir das Leben und den Tod. Okay, was wir jetzt rausgearbeitet haben, ist das, dass wir in einer sehr üblen, schlechten Lage sind, wenn wir mit unserem eigenen Leben so vor Gott bestehen wollen. Wir haben es damit zu tun, dass unser Einkaufswagen so gefüllt ist, dass wir ihn nicht bezahlen können. Jetzt ist die Frage, ja, wie hoch ist denn der Preis? Was muss ich denn bezahlen? Vielleicht rechnet einer ganz schnell zusammen, okay, das habe ich und das lege ich vor und es wird reichen. Und genau diese Frage wurde auch in dem Psalmen mal gestellt. Wie hoch ist dieser Preis? Vielleicht schlagen wir das nach. Psalm 49, Vers 8 bis 9. Von Vers 7 geht's schon weg, vielleicht ist das auch in deinem Herzen. Sie verlassen sich auf ihr Vermögen und prahlen mit ihrem großen Reichtum. Und doch vermag kein Bruder den anderen zu erlösen. Er kann Gott das Lösegeld nicht geben. Zu teuer ist die Erlösung ihrer Seele. Er muss davon abstehen auf ewig. Du kannst nicht bezahlen. Das ist jetzt unser Ausgangspunkt. Es ist wichtig, diese Dramatik zu sehen, um zu verstehen, wie überaus wichtig Jesus Christus für dein Leben ist. Gottes Angebot. Gott macht dir ein Angebot. Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott macht dir ein Angebot. Als Lehrling mussten wir eine große Betonfläche mit einer Schweißbande, so eine dicke Bitumenbahn, verkleben. Und zuvor musste man das Ganze mit so einem Haftgrund streichen. Das ist so eine schwarze Bitumenfarbe. Und ich war ganz eifrig, es war heiß im Sommer, habe so eine schöne lange Rolle gehabt und habe hier so gestrichen. Im Grundkurs habe ich es schon erzählt. Und als ich dann endlich fertig war, habe ich mir angeschaut. Natürlich, jeder, der malt, weiß das, das spritzt. Und jetzt war ich schön schön dreckig von unten bis oben mit dieser Bitumenfarbe. Und nicht nur hier, sondern auch hier, alles war voll mit dieser schwarzen Farbe. Wandfarbe bringst du ja schon schlecht weg. Und in der Regel ist es so, die Dinge, die auf dem Baugut kleben, der Gottfried wird mir hier zustimmen, ja genau, die kleben auch super auf den Fingern. Und du brauchst manchmal einfach, muss es rauswachsen. Es hilft nichts. Und dann bin ich schwarz voll dieser klebrigen Masse gewesen. Was habe ich jetzt braucht? Dreckig von oben bis unten. Wer von euch war schon mal so richtig dreckig? Ja, das hat vielleicht jeder schon mal mitgemacht. Jetzt brauchte ich das richtige Reinigungsmittel. Oh Mann, Seife hat nicht funktioniert. Essig auch nicht. Also als Baurebur geht man in Garage ans Dieselfass und du nimmst die härtesten Mittel, was gibt. Und dann habe ich mich mit Diesel eingrieben, bis ich das schwarze Zeug weggebracht habe. Dementsprechend habe ich gestunken. Es kommt auf das richtige Reinigungsmittel an. Und hier haben wir etwas, das nicht nur äußerlich uns verunreinigt, sondern das uns durchdrungen hat. Jetzt brauchen wir ein Reinigungsmittel, das viel stärker ist als dieses scharfe Mittel, was ich genommen habe. Und das lesen wir in Johannes Evangelium Kapitel 1, 1. Johannes Kapitel 1, Vers 7. Da heißt es, Vers 7b, und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Reinigt uns von aller Sünde, das Blut seines Sohnes. Wie hat unser Herr bezahlt? Mit Butter, wenn man Butter schlägt, wenn man Milch schlägt oder Sahne schlägt, kommt Butter da raus. Wenn man die Nase schlägt, kommt Blut raus, steht in den Sprüchen. Okay. Wie hat unser Herr bezahlt? Er hat bezahlt mit seinem Blut, mit seinem Leben, mit dem, was im Tiefsten drin war und was ihn am Leben erhalten hat. Wenn ich das mal so vom Körperlichen her beschreiben darf. Die Forderung war, der Lohn der Sünde ist der Tod, wie wir das im Römer 6, Vers 23 lesen. Diese Forderung musste bezahlt werden. Der Hebräerbrief beschreibt es ganz drastisch. Er sagt, auch früher im Dienst am Tempel oder an der Stiftshütte wurde fast alles durch Blut gereinigt, durch stellvertretendes Opfer. Nur er konnte bezahlen, da er ohne Schuld und ohne Sünde war. Und das finden wir in der Bibel sehr schön beschrieben, wie das Leben unseres Herrn Jesus war. Im Hebräer 7, Vers 26 können wir mal aufschlagen. Da heißt es, Hebräer 7, Vers 26, denn ein solcher hoher Priester tat uns Not, der heilig, unschuldig, unbefleckt von den Sündern abgesondert und höher als die Himmel ist. Der heilig und unbefleckt ist. Ich kann nicht um jetzt wieder auf das Beispiel zurückzukommen, ich kann mich nicht mit der Teerfarbe sauber machen. Und ein verwelktes Blatt ist wertlos, im Gegensatz zu einem goldenen Ring, um zu bezahlen. Und genauso kann ich nicht mit dreckigem Wasser mich sauber machen. Und wie wir vorher auch gelesen haben, kein Bruder kann für seinen Bruder einstehen, um zu bezahlen. Und im Hebräerbrief wird es nochmal deutlich gemacht, die hohen Priester, selbst die, die an höchster Stelle waren, mussten immer zuerst für ihre eigene Schuld opfern. Dann erst konnten sie gehen und die Opfer des Volkes darbringen. Und hier haben wir etwas, was viel weitreichender ist. Unser Herr Jesus war schuldlos, sündlos, so wie dieses Passahlamm, ein Lamm ohne Fehler und ohne Makel als Opfer vor Gott gegolten hat. So ist dieses Passahlamm ein Bild auf Jesus Christus. Unser Herr war heilig, unschuldig, unbefleckt. Und kein anderer konnte bezahlen. Vielleicht mag mal jemand Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 12 laut vorlesen. Wenn jemand vor euch lesen mag.
Es ist kein Wort und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter den Dingen, die Menschen gegeben, denen wir gerettet werden sollen.
Vielen Dank. Und es ist in keinem anderen Namen das Heil. Kein anderer, weil keiner da war, der dafür bezahlen konnte. Unser Herr war schuldlos. Vor zwei Gerichten ist er gestanden. Im Matthäus-Evangelium können wir das nachlesen. Matthäus Kapitel 26, da bleiben wir ein bisschen in dem Text, die Verse 59 bis 67. Ich lese schon von 57 weg. Die aber Jesus festgenommen hatten, führten ihn ab zu dem Hohepriester Kaiaphas, wo die Schriftgelehrten und die Ältesten versammelt waren. Petrus aber folgte ihnen von fern bis zum Hof des Hohepriesters und er ging hinein und setzte sich zu den Dienern, um den Ausgang der Sache zu sehen. Aber die obersten Priester und die Ältesten und der ganze Hohe Rat suchten ein falsches Zeugnis gegen Jesus, um ihn zu töten. Aber sie fanden keines. Und obgleich sie viele falsche Zeugen herzukamen, fanden sie doch keines. Zuletzt aber kamen zwei falsche Zeugen und sprachen, dieser hat gesagt, ich kann den Tempel Gottes zerstören und ihn in 3 Tagen aufbauen. Und der hohe Priester stand auf und sprach zu ihm, antwortest du nichts auf das, was diese gegen dich aussagen? Jesus aber schwieg. Und der hohe Priester begann und sprach zu ihm, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Jesus spricht zu ihm, du hast es gesagt. Über dies sage ich euch, künftig werdet ihr den Sohn des Menschen sitzen sehen, zur Rechten der Macht und kommend auf den Wolken des Himmels. Da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sprach, er hat gelästert, was brauchen wir weiter? Zeugen. Siehe, nun habt ihr die Lästerung gehört, was meint ihr? Sie antworteten und sprachen, er ist des Todes schuldig. Sie haben eifrig gesucht, auf rechtmäßige Weise, ob sie Schuld finden, fanden keine Schuld. Und hier sind wir in einem geistlichen Gremium, wo die Bibel in Anführungsstrichen aufgeschlagen wurde und sie fanden keine Schuld. Und sie haben falsche Zeugen hergeholt, um ihn irgendwie zu Fall zu bringen. Und er musste den Mund nicht auftun, weil es falsche Zeugen waren. Und das Letztendliche, was ihn zur Anklage gebracht hat, ist das, dass er für das angeklagt wurde, was er wirklich ist. Der Sohn des lebendigen Gottes. Daraufhin nahmen sie ihn, weil sie selber ihn nicht hinrichten durften, und brachten ihn zu Pilatus. Und hier haben wir dann ein weltliches Gericht. Johannesevangelium, Kapitel 18, Vers 38. Pilatus spricht zu ihm: Was ist Wahrheit? Und nachdem er dies gesagt hatte, ging er wieder hinaus zu den Juden und sprach zu ihnen: Ich finde keine Schuld an ihm. Kapitel 19, Vers 4. Nachdem Pilatus Jesus auspeitschen hat lassen, eine Dornenkrone aufs Haupt geschlagen wurde. Da ging Pilatus wieder hinaus und sprach zu ihnen: Seht, ich führe ihn zu euch heraus, Klammer auf, ich habe ihn gefoltert und geschlagen und auspeitschen lassen und gedemütigt und ich konnte immer noch keine Schuld an ihm finden. Seht, ich führe ihn zu euch heraus, damit ihr erkennt, dass ich keine Schuld an ihm finde. Johannes 19, Vers 6. Als sie nun die obersten Priester und die Diener sahen, schrien sie und sprachen: Kreuzige, kreuzige ihn! Pilatus spricht zu ihnen: Nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Unser Herr war schuldlos. Und durch diese Schuldlosigkeit, durch diese Herrlichkeit und Makellosigkeit war er der Einzige, der bezahlen konnte für deine, für meine Schuld. Und Jesus bezahlte deine Schuld. Im 1. Korinther 5, Vers 7 lesen wir: Denn unser Passahlamm ist ja für uns geschlachtet worden, Christus. Und da heißt es, das fand ich ganz interessant, die Brüder, die den Kurs gearbeitet haben, die haben versucht, einfach mal das ein oder andere zuzuordnen. Man hat ihn ins Gesicht geschlagen. Bedenke, für deine Schuld, nicht für seine, weil keine da war. Für deine Schuld. Er trug unsere Sünden ans Kreuz. Ins Gesicht geschlagen oder auf den Mund geschlagen, vielleicht für deine Lügen und meine. Für dein Fluchen anderen gegenüber oder dein Verleumden anderen gegenüber, wo du Unwahrheit über andere sagst. Hat ihm die Augen verhüllt. Weil ich sage: Christus, wer hat dich geschlagen? Eines Tages wird der Mann hören: Du hast mich geschlagen. Verhüte die Augen, vielleicht für deine Lüsternheit, für deine neidischen Blicke, dass der andere was Schöneres hat wie du. Oder du es nicht ertragen kannst, dass es dem anderen gut geht. Der Rücken wurde zerschlagen, ausgepeitscht. Der Leib wurde zerschunden. Was hast du mit deinem Leib, was haben wir mit unserem Leib schon angerichtet? Unzucht, Ehebruch, Gewalt an anderen. Die Dornenkrone, die aufs Haupt gedrückt wurde. Wie viele böse Gedanken bewegen uns oder haben dich bewegt? Und hätten unsere Strafe, wir hätten bestraft werden müssen, doch er, der Schuldlose, wurde bestraft. Der Spott, ein Purpurmantel, zum Spott wurde ihm angezogen. Wie oft haben wir schon so wichtig getan? Oder wie ist unser Stolz und Hochmut schon auftreten anderen gegenüber? Und er musste dafür bezahlen. Oder er hat dafür bezahlt. die Hände durchbohrt, mit Nägeln festgemacht, dass sie nichts mehr tun können. Bestraft. Was haben deine Hände schon getan? Was haben meine Hände schon Böses getan? Und ich mich darüber sogar noch gerühmt habe vor anderen. Was haben deine Hände schon Böses getan? Hast du vielleicht sogar Blut an deinen Händen? Die Füße durchnagelt, sodass sie nicht mehr laufen können. Wie oft sind wir schon zum Bösen gelaufen, mitgelaufen, dem zeige ich's. Jetzt renne ich hin, ohne zu wissen, ob es denn wahr ist. Jesaja 53, Vers 6 heißt es, wir gingen in die Irre wie Schafe. Und so sind wir in die Irre gelaufen. Und zum Schluss, wahrscheinlich das Schlimmste, wo Jesus ausruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die Gottesverlassenheit. Du wolltest oder du willst dein Leben ohne Gott leben und Gott wird dich eines Tages verlassen. Und diese Verlassenheit hat er auf sich genommen. Warum? Weil Gott keine Gemeinschaft mit Sünde haben kann. Und wir lesen, dass Gott ihn für uns zur Sünde gemacht hat. Er hat ihn an das Holz hängen lassen und im Alten Testament steht, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Er wurde für dich und für mich zum Fluch vor seinem geliebten Vater. Hat sich jemand von dir schon mal abgewandt, weil du ihn so enttäuscht hast? Hat dir jemand schon mal den Rücken zudreht und ist gegangen? Das hat er auf sich genommen, um unseretwillen. Und die Tragik, die der Manfred letzte Woche in der Predigt gebracht hat, die ist kaum zum, man kann sie kaum in Worte fassen, was da passiert ist an dem Kreuz. Das waren die Kosten für unser Tun, für unsere Verantwortung. Und Jesus hat bezahlt dafür. Was ist deine Antwort auf das Ganze? Er fordert eine Antwort von dir und von mir. Und du hast vielleicht eine Antwort geben. Was antworten wir auf diese herrliche und unaussprechliche Gabe, die der Herr hier gegeben hat? Was ist deine Antwort? Du hast drei verschiedene Möglichkeiten zu antworten. Die erste wäre, du lehnst dieses Angebot einfach ab. Und das habe ich schon oft genug gehört. Ich brauche keinen, der für meine Schuld stirbt. 1. Korinther 1, Vers 23 heißt es, wir verkündigen Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Vielleicht ist dir der Herr Jesus und das Kreuz ein Ärgernis. Immer wieder das Kreuz. Meine liebe Oma hat gesagt, was habt ihr immer mit diesem Jesus? Sie wollte es nicht hören. Ich weiß nicht, wo sie heute ist, weil sie vor vielen Jahren verstorben ist. Ihr immer mit eurem Jesus. Ein Ärgernis. Für die Juden ein Ärgernis. Sie sollten sich einem Gekreuzigten unterwerfen? Der Sohn Gottes, der mächtig ist, der ein ganzes Volk durch ein rotes Meer führt, gekreuzigt an einem Spottholz, ein Ärgernis. Oder neulich auf der Straße im Infostand. Ha, der Jesus ist doch tot. Nein, er lebt. Ja, ja, in dir, oder? Ja. Ein Spott, ein Ärgernis, ein Anstoß. Eine Torheit. Ich soll einem Gekreuzigten mein Leben übergeben? Könnte jemand sagen? Der ist doch tot. Oder wie es den Jüngern ging, Apostelgeschichte 2, Vers 13, als der Geist Gottes kam, andere aber spotteten und sprachen, sie sind voll süßen Weines. Bist du nur ganz? eine Torheit, ein Ärgernis. Die zweite Möglichkeit, die du hast, ist, du ignorierst das Angebot. Bitte? Das habe ich nicht nötig. Ich habe es nicht nötig. Du kannst dieses Angebot ignorieren. Dazu wollen wir einen Text lesen. Ich hoffe, ihr könnt es noch. Lukas Evangelium, Kapitel 18, die Verse 9 bis 14. Vielleicht ist dein Ignorieren ja nicht offensichtlich und vielleicht tust du es aber trotzdem. Er sprach aber auch zu etlichen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien, und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst so: O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Wieso soll ein Gekreuzigter mir helfen? Herr, wegen mir brauchst du doch nicht sterben. Also wegen mir hättest du nicht diesen Weg gehen müssen. Ich meine, ja, ich verstehe ja deine Liebe zu den Verlorenen, für den Zöllner da hinten, klar. Aber doch nicht für mich. Oder wie einer zu mir sagt, es ist gut für dich. Es ist gut für dich. Das ist dieses Gleichnis hier. An welcher Stelle stehst du? Sagst du auch, aber doch nicht für mich. Ja, mein Nachbar, ja, der hat erst seine Frau verlassen. Klar, Mensch, der braucht Jesus. Ich übertreibe ein bisschen, aber letztlich, es kommt im Herzen, kommt's auf. Du kannst es ignorieren. Und so hat es auch ein Verbrecher getan in USA, 1870 rum war das. Er wurde zu Tode verurteilt am Strang. Und der, ich glaube, das war der Präsident damals, der Gouverneur war das, der hat ein Begnadigungsschreiben erlassen für diesen Verbrecher, dass er eben begnadigt wird und nicht gehängt wird. Und der Verbrecher sagt, nö, mag ich nicht. Dann waren die Leute erstmal nicht schlecht erstaunt und dann ging es hin und her, bis das gerichtlich geklärt wurde und dann ein Richter ganz klar gesagt hat, eine Ablehnung einer Begnadigung fordert eine Strafe. Also, wenn ich die Gnade nicht möchte, dann aber das, was dir zuvorsteht. Und er wurde gehängt. Er hat es ignoriert, abgelehnt, die Begnadigung. Lesen wir weiter. Und der Zöllner stand von fern, wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach, O Gott, sei mir Sünder gnädig. Er hat nicht viel gemacht. Aber man merkt den Unterschied. Das ist nämlich die dritte Antwort oder die dritte Möglichkeit. Du nimmst dieses Angebot an, aber um dieses Angebot anzunehmen, musst du Ja sagen zum Urteil Gottes über dich. Sonst wird es nur irgendwie eine Fassade, die dir nichts hilft. Kehr um zu Gott. Markus 1, Vers 5 beginnt so. Jesus spricht, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das Das Reich der Himmel ist nahe. Und es ist nahe. Es ist nicht weit weg von dir. Tu Buße und glaub. Du nimmst dieses Angebot an. Was macht dieser Zöllner hier? Er wagte nicht einmal, seine Augen aufzuheben zum Himmel, weil er wusste, wer er vor Gott war. Er schlug sich an die Brust. Hast du dir schon mal an die Brust geschlagen, weil du so entsetzt bist von deinem Verhalten? Das war das, was der Zöllner hier gemacht hat. Tu Buße, bekenne deine Sünden und nenne sie auch beim Namen. Im Kolosserbrief Kapitel 2, Vers 14 heißt es, und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschaffen, indem er sie ans Kreuz heftete. Eine Schuldschrift. Lies von mir aus die 10 Gebote mal durch. Und diese Schuldschrift hat er ans Kreuz geheftet. Er hat ihn für uns zur Sünde gemacht. Und an diesem Kreuz hat er bezahlt und hat meine Schuld ausgelöscht. Ich werde an ihre Sünden nicht mehr gedenken. Wieso? Weil sie bezahlt sind. Die vergangenen, die kommenden, die zukünftigen. Er hat bezahlt. Bekenne deine Sünden und nenne sie beim Namen. Und setze dein Vertrauen völlig auf die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du gerettet werden. Und das steht schwarz auf weiß in der Bibel so. Das Wort Gottes bezeugt es dir und begründet es dir. Wieso? Weil Jesus Christus das Lösegeld für dich war. Weil er dieser Sühneort ist, wo du Vergebung findest. Und nimm ihn in dein Leben auf. Offenbarung 3, Vers 20 heißt es, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Jeder, wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Er kommt in dein Leben und du stehst in einer völligen Gemeinschaft mit ihm. Johannes 1, Vers 12 heißt es, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die ihm vertrauen, ihm ihr Leben anvertrauen. Gewaltig! So sehr hat Gott die Welt geliebt. Eieiei. Das hast du, wenn du Jesus hast. Ich gebe ein bisschen Gas. Ich könnte mich noch verlieren eine Weile, ja. Deine Sünden sind dir vergeben. Langsam. Ich hudle, wenn es pressiert, gell? Deine Sünden sind dir vergeben. 1. Johannes 1, Vers 9. Denn wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Dir ist vergeben. Jesaja 43, 25. Ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und an deine Sünden will ich nie mehr gedenken. Jesus hat bezahlt. Du hast Frieden mit Gott. Römer 5, Vers 1. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Gott macht keine Sanierungsarbeit, sondern er macht einen Neubau. Da heißt es, du bist von Neuem geboren. 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 3. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat. Zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Du bist Teil der Familie Gottes. 1. Johannes 3, Vers 1. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Du bist versiegelt mit dem Heiligen Geist. Epheser 1, die Verse 13 bis 14. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium von eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Ich kann euch das auch gerne kopieren, wer das haben möchte. Das hast du, wenn du Jesus hast. Ohne Jesus? Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, Elberfelder beschreibt hier, wer ihm nicht gehorcht, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihn. Siehst du? 5. Mose beschreibt, ich habe euch das Leben und den Tod, den Segen und den Fluch vorgelegt. So erwählt nun das Leben, damit du lebst. Gott will, dass du lebst. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Amen. Bumm. Bumm.